Professor Dr. Elisabeth Lukas, bekannteste Schülerin Viktor Frankls, die seine Logotherapie weiterentwickelt hat, wird Ihnen das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen in ganz besonderer Weise präsentieren. Und zwar, welche Momente aus Frankls Buch, das ja über seine KZ-Erfahrungen geht, für unseren Alltag von Bedeutung sind. Ich darf Ihnen verraten, dass ich so begeistert war von dem, was Elisabeth Lukas aus dem Buch für uns, für unser Leben, für unseren Alltag herausgeholt hat, dass ich aus der ursprünglich geplanten einen Sendung zu dem Thema beschlossen habe, zwei Sendungen zu machen, damit die Dichte und die Tiefe des Gesagten wirklich auch einsickern und wirken kann. Bevor das Wort an Professor Dr. Elisabeth Lukas ergeht, noch ein paar Worte zu Viktor Frankls Biografie, die für sein Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen relevant sind. Geboren wurde Viktor Emil Frankl am 26. März 1905 in Wien. 1942, also mit 35 Jahren, kam der jüdische Arzt ins KZ. Viktor Frankls Vater starb im Lager Theresienstadt. Seine Mutter und sein Bruder starben im KZ Auschwitz, Frankls erste Frau Mathilde in Bergen-Belsen. Schicksalshaft überlebte Viktor Frankl 4 Konzentrationslager. 1947 heiratete er seine zweite Frau Ellie. Er promovierte 1948 in Philosophie und lebte ein langes Leben, er wurde 92 Jahre alt, erfüllt von segensreichem Wirken. Nach seiner Befreiung aus dem KZ schrieb er im Dezember 1945 in nur 9 Tagen das heute unter dem Titel »Trotzdem Ja zum Leben sagen« bekannte Buch. In Österreich erschien es 1946. Die erste Auflage war rasch verkauft, dann aber wurde dem Buch zunächst nicht allzu viel Bedeutung beigemessen. Vielleicht brauchte die Studie des Unvorstellbaren, der Frankl zunächst den Titel gab, »Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager«, einfach auch größere zeitliche Distanz hier in unseren Breiten. Jedenfalls wurde der Text 1959 unter dem Titel »Man's Search for Meaning« in den USA aufgelegt und trat von dort her einen fulminanten Siegeszug an. Die Library of Congress nennt das Buch eines der 10 einflussreichsten Bücher in ganz Amerika. Wohl bezeichnend, dass das Buch im deutschsprachigen Raum zuletzt in seiner großen Bedeutung wahrgenommen wurde. Denn war es nicht unglaublich, dass jemand, der in 4 Konzentrationslagern war, dort seine gesamte Familie verloren hatte, nicht nur ein lebensbejahendes, hoffnungsspendendes Buch geschrieben hat, sondern daraus auch die Grundlage für die 3. Wiener Schule der Psychotherapie entwickelt hat, die Logotherapie. In unseren Breiten erlangte Trotzdem Ja zum Leben sagen, das in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurde, erst Ende der 1980er Jahre größere Bedeutung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Folgendes ist also für das weitere Hören dieser Sendung wichtig. Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl ist das erschütternde Zeitdokument eines KZ-Überlebenden, aber es ist auch ein Hoffnungsbuch und ein Buch, das jeden von uns zutiefst betrifft und das uns in unserer je eigenen Situation der Herausforderung zutiefst stärken und beschenken kann. Wie das geschehen kann, hören Sie im Folgenden von Professor Dr. Elisabeth Lukas.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute stelle ich Ihnen ein Buch vor, das Sie wahrscheinlich kennen oder von dem Sie schon gehört haben, nämlich das Buch von Viktor E. Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Es ist ein Buch, das in Millionen Exemplaren verkauft worden ist, in der ganzen Welt und in x Auflagen erschienen ist, weil es so berührend ist. Das Besondere an diesem Buch ist nämlich, dass es in zwei Ebenen geschrieben ist. Einerseits in der Ebene eines Betroffenen, nämlich es erzählt von dem Häftling Viktor Frankl, der in vier Konzentrationslagern im Zweiten Weltkrieg war. Und andererseits spricht aber Frankl als Wissenschaftler, als Psychologe und Psychiater über diese Zeit im Konzentrationslager. Also mit einem wissenschaftlichen Blick auf das, was sich da unter den Menschen abgespielt hat. Und die persönliche Erfahrung, die er da gemacht hat, die berührt einen sehr und die schließt einen auf für die Erkenntnisse, die er eben als Wissenschaftler in dieses Buch eingeflochten hat. Ich möchte Ihnen einige Stellen vorlesen und sie kommentieren. Ich habe diese Stellen aus bestimmten Gründen ausgewählt, weil sie sich nicht speziell nur auf das KZ beziehen, sondern weil es Stellen sind, die allgemein ins Leben hinein scheinen, sozusagen ins Leben hineingreifen, wie das Leben nun mal ist. Jeder kommt irgendwann in schwierige Lagen, in prekäre Situationen, irgendwelche Katastrophen, die man erleben muss. Und die Frage ist, was kann einem da eigentlich noch Halt geben in solch einer Situation? Und da finden sich in diesem Buch eben sehr viele Antworten dafür. Die erste Stelle, die ich vorlesen möchte, betrifft die Erkenntnis Frankls, wie er in Auschwitz stand, an der Rampe, ein paar Meter von der Gaskammer entfernt, die Erkenntnis, dass er gesehen hat, eigentlich besteht kaum Hoffnung für ihn. Die Chance zu überleben war vielleicht bei 1 oder 2% oder so etwas. Es war also eine scheinbar ausweglose Situation. Und das kann einem auch in einem ganz normalen Leben passieren, dass man plötzlich in eine Situation gerät, die einem scheinbar ausweglos oder hoffnungslos erscheint. Frankl schrieb, die Ausweglosigkeit der Situation, die täglich, stündlich, minütlich lauernde Todesgefahr, die Nähe des Todes anderer, der Majorität, machte es eigentlich selbstverständlich, dass nahezu jedem eine, wenn auch noch so kurze Zeit lang, der Gedanke an einen Selbstmord kam. Aus einer weltanschaulichen Grundanstellung heraus, die an anderen Stellen noch klar werden wird, habe ich selber unmittelbar vor dem Einschlafen am ersten Abend in Auschwitz sozusagen von einer Hand in die andere mir das Versprechen abgenommen, nicht in den Draht zu laufen. In den Draht laufen war die gängige Selbstmordmethode, weil der elektrisch geladen war und wenn man den Draht ließ, dann war es eben aus. Hier spricht Frankl von einer weltanschaulichen Grundeinstellung heraus, die er hatte, und von diesem Versprechen, das er sich selber gab. Diese Grundeinstellung bezog sich darauf, dass er der Ansicht war, man solle sich dieses Geschenks des Lebens würdig erweisen und das bis zuletzt. Wie es auch ist, man hat immer noch irgendwie den Auftrag, das Beste aus diesem Leben zu machen und es wert zu schätzen. Und also ein Versprechen, sich selbst in die Hand zu geben, das hat ihm schon sehr viel Überwindung gekostet, das alles. Er war sich seiner selbst gar nicht so sicher, aber er wollte es durchstehen. Und sehen Sie, ich, vielleicht ist auch in Ihrem Leben einmal eine Situation, wo Sie denken, ach, ich sehe gar keine Auswege mehr oder ich habe keine Hoffnung mehr oder es, was immer ich mache, es ist wirklich schier hoffnungslos. Vielleicht erinnern Sie sich an dieses Versprechen, das Frankl sich selbst gegeben hat. Und vielleicht können Sie sich ein ähnliches Versprechen geben. Man muss ja bedenken, dass das war vielleicht 1943, wie Frankl das schildert hier. Und er hat noch bis 1997 gelebt. Er hat ein Werk geschaffen, das mit 29 Ehrendoktoraten honoriert worden ist. Er hat eine Familie gegründet mit Tochter und zwei Enkelkindern und so weiter. Das hätte er sich damals in Auschwitz niemals vorstellen können, dass das überhaupt noch gelingen kann. Und doch war es so. Also man weiß nie, was das Leben noch mit einem vorhat und soll es deswegen nicht mutwillig aufs Spiel setzen oder abkürzen. Frankl, er schreibt, in einer abnormalen Situation ist eine abnormale Reaktion eben das normale Verhalten. Auch als Psychiater erwarten wir sozusagen, dass ein Mensch, je normaler er ist, desto abnormaler auf die Tatsache reagieren wird, dass er in eine abnorme Situation geraten ist und so weiter. Das heißt, hier hat Frankl plädiert für ein bisschen Verständnis und Mitgefühl für Menschen, die abnorm reagieren oder überreagieren in schwierigen Situationen. Das heißt nicht, dass man berechtigt ist, in einer schwierigen Lage jetzt, was weiß ich, zu einem Rundumschlag auszugreifen oder so. Aber man muss auch ein bisschen Nachsicht haben mit Menschen, die eben in irgendwelchen Zwangslagen sind oder lange Zeit unter einem großen Druck gestanden sind und dann eben nicht mehr ganz normal reagieren. Das heißt auch umgekehrt, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in einer Weise reagieren, die uns nicht gefällt, vielleicht überlegen wir ein bisschen, wer weiß, was sie mitgemacht haben, was sie durchgestanden haben. Wir wissen oft nicht von der Vergangenheit eines Menschen, was da alles gewesen ist, was er alles gelitten hat. Und dieses Wort, dass man in einer abnormalen Situation nicht ganz normal reagieren kann, das könnte uns helfen, ein bisschen Verständnis für Menschen in solchen Lagen aufzubringen. Das, was Frankl besonders beobachtet hat, als abnorme Reaktionen im KZ, das war zweierlei, eine einsetzende Apathie und eine einsetzende Gereiztheit. Apathie war mehr eine Art Aggression nach innen, also man ist wie gelähmt, wie gehemmt, man hat keine Freude mehr an nichts, es ist einem alles gleichgültig, man lässt sozusagen alles hängen und geschehen, also eine Art innere Aggression nach innen gerichtet, und Gereiztheit ist mehr eine Aggression nach außen gerichtet, dass man also wegen jeder Kleinigkeit explodiert oder jemand anschreit oder jemand, der gar nichts damit zu tun hat, irgendwie das büßen lässt, dass man sich über jemand geärgert hat und solche Sachen. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass das alles entschuldbar wäre mit der abnormen Situation, aber es ist verständlich und es ist menschlich, und da sollten wir eben ein bisschen auch Nachsicht und Verständnis für Menschen aufbringen, die es einfach gesagt schwer haben. Ich möchte jetzt zu Stellen kommen, die mehr zeigen, was kann in so schwierigen oder abnormalen Situationen dennoch Halt geben. Was sind haltgebende Stellen, haltgebende Inhalte, die immer noch den Menschen stützen, auch wenn es ihm gar nicht gut geht. Hier schreibt Frankl: Das religiöse Interesse der Häftlinge, sobald und sofern es aufkeimt, ist das denkbar innigste. Der neu hinzugekommene Lagerinsasse wird oft nicht ohne Erschütterung von der Lebendigkeit und Tiefe religiösen Empfindens überrascht sein. Am eindrucksvollsten in dieser Beziehung sind wohl die improvisierten Gebete oder Gottesdienste, wie wir sie im Winkel einer Lagerbaracke erleben konnten oder in einem finsteren, versperrten Viehwaggon, in dem wir von einer entfernten, gelegenen Baustelle müde, hungrig, frierend in unseren durchnässten Fetzen nach der Arbeit ins Lager zurückgebracht wurden. Das ist schon erstaunlich, dass dieses religiöse Interesse der Häftlinge eher gestiegen als gesunken ist im KZ. Denn vordergründig könnte man ja annehmen, dass jemand, dem so Schlimmes passiert und so ungerechterweise, das waren ja keine Straftäter, die da inhaftiert waren, dass so jemand an Gott zu zweifeln beginnt, dass jemand so, wenn auch primitiv, aber sagt, wie kann Gott das zulassen oder hat Gott mich verlassen, hat er mich vergessen, kümmert er sich nicht um mich, sieht er nicht, was da geschieht und so weiter. Also in einer, wie soll ich sagen, sehr menschlich anthropomorphen Weise Gott für irgendwelche Vorwürfe macht, aber das war gar nicht der Fall. Im Gegenteil, die Häftlinge haben ihren Gottesbezug intensiviert, egal welche Konfession sie angehörten, aber sie haben ihn intensiviert und sie haben offenbar daraus auch Kraft geschöpft. Das heißt, es war nicht so, dass sie sich wirklich irgendwie verlassen fühlten von Gott, sondern sie fühlten sich sogar irgendwie gestärkt. Trotz dieser äußeren fürchterlichen Umstände hier fühlten sie sich in ihrem Gottesbezug gestärkt. Das ist doch erstaunlich und das sollte man vielleicht als eine Stütze erwägen, wenn es einem sehr schlecht geht, dass man auch, wie diese Häftlinge, sich irgendwie an seinen Gott wendet. Was auch eine Stärkung ist, ist immer irgendwo die Liebe zu den Menschen. Und wenn jemand eine schöne Liebe erfahren hat in seinem Leben, dann ist das ein Reichtum für sein ganzes Leben. Professor Frankl hat hier erzählt, dass er, wenn er da oft im Schnee oder an vereisten Stellen dahin stolpern musste und zu irgendwelchen Arbeitsplätzen, wo er den Boden aufhacken musste und so weiter, dass er da oft ganz innig an seine geliebte Frau gedacht hat. Er schreibt, von Zeit zu Zeit schaue ich zum Himmel hinauf, wo die Sterne verblassen, oder dort hinüber, wo hinter einer düsteren Wolkenwand das Morgenrot beginnt. Aber mein Geist ist jetzt erfüllt von der Gestalt, die er in jener unheimlich regen Fantasie festhält, die ich früher im normalen Leben nie gekannt hatte. Ich führe Gespräche mit meiner Frau. Ich höre sie antworten. Ich sehe sie lächeln. Ich sehe ihren fordernden und ermutigenden Blick. Und, leibhaftig oder nicht, ihr Blick leuchtet jetzt mehr als die Sonne, die soeben aufgeht. Da durchzuckt mich ein Gedanke. Das erste Mal in meinem Leben erfahre ich die Wahrheit dessen, was so viele Denker als der Weisheit letzten Schluss aus ihrem Leben herausgestellt und was so viele Dichter besungen haben. Die Wahrheit, dass Liebe irgendwie das Letzte und das Höchste ist, zu dem sich menschliches Dasein aufzuschwingen vermag. Das Interessante an dieser Stelle ist, dass er damals gar nicht wusste, wie es seiner Frau geht. Sie waren getrennt worden. Er war nach Auschwitz gekommen, sie war in Bergen-Belsen im KZ geblieben. Er wusste nicht einmal zu diesem Zeitpunkt, ob sie noch lebte. Und er schreibt auch an späterer Stelle, dass es für ihn jetzt plötzlich gar keine Rolle spielte, ob er wusste, ob sie noch lebte oder nicht. Natürlich hoffte er innigst, dass sie noch lebte und überleben würde. Das hat sie allerdings nicht überlebt. Aber das wusste er alles damals nicht. Aber dass er sagt, es spielte für seine Kommunikation mit ihr gar keine Rolle, ob sie noch lebte oder schon tot war, Die Innigkeit war dieselbe und die Liebe war die gleiche. Der Tod schneidet das Band der Liebe nicht durch. Und ich kann das nur bestätigen. Ich habe meinen Mann vor 11 Jahren verloren und ich kann nur sagen, die Liebe bleibt und die innige Verbindung bleibt. Man kann einen Toten lieben und man kann mit ihm sprechen in der Fantasie. Und auch das ist eine Stärkung. Er spricht hier davon, von ihrem Blick, der ihn ermutigt hat und gefordert hat, dass er durchhält und so weiter. Also die innere Verbindung zu geliebten Menschen ist auch eine Stütze, auf die man in der Not zurückgreifen kann, ob diese Menschen noch leben oder nicht mehr leben. Jetzt komme ich zu einer Stelle, die ich deswegen für wichtig halte, weil hier wird sie rückwirkend gesprochen, aber ich möchte diese Stelle auch als gegenwärtig verstehen, nämlich die Wertschätzung des Alltäglichen. Wir betrachten oft das Alltägliche als irgendwie als selbstverständlich und wir würdigen es eigentlich zu wenig. Hier schreibt Frankl über die Häftlinge und sagt den Häftling, beschäftigt in seiner Fantasie, immer wieder beschäftigt er sich mit verflossenen Erlebnissen, aber nicht etwa mit den großen Erlebnissen. Die alltäglichste Begebenheit, die nichtigsten Dinge oder Geschehnisse seines früheren Lebens sind es oft, um die sein Denken kreist, also das Denken des Häftlings kreist. In der wehmutsvollen Erinnerung erscheinen sie dem Häftling dann wie verklärt, abgewendet von der Umwelt und von der Gegenwart, rückgewendet in die Vergangenheit, gewinnt das Innenleben ein eigenartiges Gepräge. Die Welt und das Leben sind entrückt. Sehnsüchtig langt der Geist nach innen zurück. Man fährt mit der Straßenbahn. Man kommt nach Hause, sperrt die Wohnungstür auf. Das Telefon klingelt, man hebt den Hörer ab, man schaltet die elektrische Zimmerbeleuchtung ein. Solche scheinbar lächerlichen Details sind es, die der Häftling in seinem Rückerinnern gleichsam streichelt. Ja, die wehmütige Erinnerung an sie vermag ihn zu Tränen zu rühren. Hier möchte ich empfehlen, dass sie manchmal einen Blick auf das Alltägliche werfen, solange es noch da ist, solange sie es nicht rückblickend anschauen müssen, wie hier die Häftlinge, solange sie wirklich in diesem Alltag leben können, sich bewegen können. Ja, es ist einfach schön, in der Früh aufstehen zu können. Es ist herrlich, sich an den Frühstückstisch setzen zu können. Das sind so alltägliche Dinge, wie hier, dass man Licht machen kann in der Wohnung, dass man überhaupt eine Wohnung hat oder dass man heizen kann im Winter oder dass im Kühlschrank irgendein Essen da ist. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Und es ist so schade, wenn man das alles nur rückwirkend wertschätzt, wenn man die Werte verloren hat, wenn sie nicht mehr da sind. Man sollte sie schätzen, solange man die Werte hat. Also das vorbeugend, es kann auch bei Ihnen einmal sein, dass etwas Alltägliches einfach nicht mehr vorhanden ist und Sie dem nachweinen. Ich würde sagen, freuen Sie sich daran, solange es vorhanden ist. In diesem Zusammenhang auch ein Wort von Frankl, das ich sehr gut finde, nämlich Glück ist, was einem erspart bleibt. Also Glück ist auch schon frei sein von Leid, möchte ich sagen. Und auch hier, das ist ähnlich von der Wertschätzung her, immer wissen, es kann jeden Moment etwas kippen, kann schlechter sein. Man kann plötzlich krank werden, stürzen. Es kann ein geliebter Mensch irgendwie ein Unglück haben. Es kann immer irgendwo, ein Mensch sein ist so verletzlich. Also sich immer bewusst sein, Glück ist auch das, was einem erspart bleibt. Frankl schreibt da ein Beispiel: Schon war man dem Geschick dankbar für die kleinsten Schrecken, die es einem ersparte. Man war schon froh, wenn man etwa abends vor dem Hinlegen sich entlausen konnte. An sich gewiss kein Vergnügen, da man sich hierzu in der meist ungeheizten Baracke, von deren Dach innen oft die Eiszapfen herunterhingen, nackt ausziehen musste. Aber man war froh, wenn es in diesem Fall zum Beispiel keinen Fliegeralarm gab, sodass einen nicht die plötzlich einsetzende Verdunkelung überraschte und daran hinderte, das Entlausungswerk zu vollenden, dessen bloß fragmentarischer Vollzug einem nämlich die halbe Nachtruhe kostete. Ja, naja, es war natürlich eine Menge Ungeziefer da und so weiter. Dass man schon glücklich ist, wenn es keinen Fliegeralarm gibt, wenn man in Ruhe sich da säubern kann. Also das ist alles schon auf ein Minimum gesetzt. Aber auch in unserem ganz normalen Leben, wo wir wie selbstverständlich uns abends hinlegen, ins Bett legen und noch lesen oder fernsehen und gut schlafen und so weiter, immer denken, was uns alles erspart bleibt. Es könnten ganz andere Nächte sein, Nächte voller Schmerz oder Nächte voller Ängste oder was immer. Es ist ein schönes Wort zu sagen, Glück ist, was einem erspart bleibt. Nun möchte ich eine sehr wichtige Stelle vorlesen, nämlich wir haben ja davon gesprochen, dass man in einer abnormen Situation fast nicht normal reagieren kann und dass man da eben auch manchmal ausflippt, einfach weil man unter so großem Druck steht und so weiter. Aber es gibt doch eine innere Freiheit. Davon war Frankl überzeugt und er wollte sie nicht nur den Lesern und Leserinnen hier im Buch zu Bewusstsein bringen, er hat sie auch immer seinen Patientinnen und Patienten gepredigt geradezu und immer wieder den Menschen aufgerufen, diese innere Freiheit zu nützen. Er schreibt hier, zuerst stellt er die Frage, zeigt sich an den seelischen Reaktionen des Menschen auf die besondere, sozial bedingte Umwelt des Lagerlebens tatsächlich, dass er den Einflüssen dieser Daseinsform, denen er gezwungenermaßen unterstellt ist, sich gar nicht entziehen kann? Das ist die Frage. Dass er diesen Einflüssen unterliegen muss, dass er unter dem Zwang der Verhältnisse, der dort im Lager herrschenden Lebensverhältnisse, nicht anders kann? Und nun kommt Frankls Antwort. Nun, diese Frage können wir sowohl erfahrungsmäßig als auch grundsätzlich beantworten. Erfahrungsgemäß insofern, als das Lagerleben selber uns gezeigt hat, dass der Mensch sehr wohl auch anders kann. Es gäbe Beispiele genug, oft heroische, welche bewiesen haben, dass man etwa die Apathie eben überwinden und die Gereiztheit eben unterdrücken kann. Dass also ein Rest von geistiger Freiheit, von freier Einstellung des Ich zur Umwelt, auch noch in dieser scheinbar absoluten Zwangslage, äußeren wie inneren, fortbesteht. Wer von denen, die das Konzentrationslager erlebt haben, wüsste nicht von jenen Menschengestalten zu erzählen, die da über die Appellplätze oder durch die Baracken des Lagers gewandelt sind. Hier ein gutes Wort. Dort den letzten Bissen Brot spendend. Und mögen es auch nur wenige gewesen sein, sie haben Beweiskraft dafür, dass man den Menschen im Konzentrationslager alles nehmen kann, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein so oder so. Und jeder Tag und jede Stunde im Lager gab tausendfältige Gelegenheit, diese innere Entscheidung zu vollziehen, die eine Entscheidung des Menschen für oder gegen den Verfall an jene Mächte der Umwelt darstellt, die dem Menschen sein Eigentliches zu rauben drohen, seine innere Freiheit. und ihn dazu verführen, unter Verzicht auf Freiheit und Würde zum bloßen Spielball und Objekt der äußeren Bedingungen zu werden und sich von ihnen zum typischen Lagerhäftling umprägen zu lassen. Das ist ein vehementes Plädoyer für die innere Freiheit des Menschen, für letzte Reste der inneren Freiheit des Menschen, die immer noch bleiben. Also trotz diesem Druck auf eine abnormale, kritische Situation, auch kritisch zu reagieren, bleibt sozusagen ein Rest da, wo ein Mensch noch entscheiden kann, für oder gegen, wofür oder wogegen, dafür, dass er menschlich bleibt, dass er souverän bleibt, dass er anständig bleibt oder dagegen, dass er diesen Umständen verfällt und sich von ihnen umprägen lässt. Und dieses Beispiel, dass es ein Paar gab, die noch gute Worte spendeten oder auch ein bisschen Brot spendeten, die beweisen, dass es also dem Menschen möglich ist, selbst unter so unglaublich furchtbaren Umständen noch Mensch zu bleiben. Also machen sich diese innere Freiheit bewusst. Wenn Sie sich nicht bewusst machen, können Sie sie nicht nützen. Aber wenn Sie in eine ganz fürchterliche Situation geraten sind, dann ziehen Sie sich irgendwo zurück in die Stille und machen sich bewusst, es gibt noch eine Freiheit. Man kann den Menschen alles nehmen, nur nicht diese eine Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, wie Sie jetzt in dieser Situation reagieren werden. Bewahren sich diese Freiheit bis zuletzt. Frankl hat dann auch noch angefügt, die geistige Freiheit des Menschen, die man ihm bis zum letzten Atemzug nicht nehmen kann, lässt ihn auch nicht noch bis zum letzten Atemzug Gelegenheit finden, sein Leben sinnvoll zu gestalten. Das ist nämlich jetzt die Folgerung daraus. Wenn Sie sich bewusst sind, Sie haben noch so einen kleinen inneren Freiraum, dann können Sie entscheiden, ob Sie noch sinnvoll Ihr Leben gestalten oder eben sinnwidrig gestalten. Also lässt den Menschen auch noch bis zum letzten Atemzug Gelegenheit finden, sein Leben sinnvoll zu gestalten. Denn nicht nur ein tätiges Leben hat Sinn, indem es dem Menschen die Möglichkeit gibt, in schöpferischer Weise Werte zu verwirklichen. Und nicht nur ein genießendes Leben hat Sinn, also ein Leben, das dem Menschen Gelegenheit gibt, im Erlebnis der Schönheit, im Erlebnis von Kunst oder Natur sich zu erfüllen, sondern auch noch das Leben behält seinen Sinn, das, wie etwa im Konzentrationslager, kaum eine Chance mehr bietet, schöpferisch oder erlebend Werte zu verwirklichen, vielmehr nur noch eine letzte Möglichkeit zulässt, das Leben sinnvoll zu gestalten, nämlich eben in der Weise, in der sich der Mensch zu dieser äußerlich erzwungenen Einschränkung seines Daseins einstellt. Die innere Einstellung hebt hier Frankl hervor. Denn wir glauben oft, dass wir nur Sinn erfüllen können, indem wir was Gescheites tun, indem wir was Schönes schaffen oder indem wir etwas Herrliches erleben, was es auch ist, eben Natur, Kunst oder in Liebesbeziehungen schwelgen. Das alles ist durchaus sinnvoll. Aber wenn das alles einem verwehrt ist, gibt es noch die Möglichkeit, Sinn zu erfüllen in der Art und Weise, wie man sich zu dem Leid, das einen nun befallen hat, wie man sich zu ihm einstellt, wie man es trägt, ob man es mit Würde trägt, ob es aufrecht trägt. Und ob man darauf verzichtet, dieses Leid an andere weiterzugeben und eben versucht, so gut wie es geht, sein Leben trotz des Leides zu gestalten. Wir sollten also diese Möglichkeit, uns zu etwas einzustellen, mit der Möglichkeit, unsere innere Freiheit zu mobilisieren, verbinden.